Bist du da, bist du anwesend? Danke, dürfen wir den Sonntag mit dir beginnen, hier mit dem Gottesdienst. Dürfen wir vor dich kommen, uns Zeit nehmen für dich, auf dein Wort auch hören, durch den Raphael, der eine Predigt vorbereitet hat. Auch einsteigen in einen Lobpreis, heute nicht hier im Gottesdienst oder dort drinnen, sondern draussen. Wir werden das noch sehen. Ja, danke vielmals, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Und ich bitte dich, dass du uns aufmachst, die Herzen aufmachst, unsere Ohren aufmachst, unseren Verstand aufmachst und offen machst, ja, um auf dich zu hören. Danke vielmals. Amen.
Guten Morgen miteinander und danke Ruben für das Anspiel, das du uns illustriert hast und unsere Thematik mit reingenommen hast. Ja, wir haben heute am Morgen übrigens eine neue Kamera und einen neuen Bildausschnitt für die, die es noch nicht gemerkt haben. Was wir heute am Morgen aber auch haben, ist der vierte Teil und der letzte Teil von unserer Predigtserie zum Joel-Buch. Wir sehen es hier eingeblendet. Der heutige Teil heißt Eine herrliche Zukunft. Genau, den Titel kann man da auch lesen. Ja, das Joel-Buch, das ist ja ein kleines Büchlein im Alten Testament, von den 12 kleinen Propheten, eins davon. Und ich wollte einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gehabt haben. Wir haben am Anfang, und das hat der Ruben ja beim ersten Predigteil auch schön gezeigt, mit dieser Heugümperplage, wo das Buch einsteigt mit viel Trauer, mit viel Klage, auch über die Zerstörung, dass die Heugümper alle Nahrungsvorräte aufgegessen haben und die Israeliten fast keine Lebensgrundlage mehr hatten. Es hat uns dann weitergeführt, das Büchlein hat uns weitergeführt in die Hoffnung rein. Es hat Hoffnungsschimmer gegeben für die, die mit ganzem Herz zu Gott umkehren, uns ernst meinen. Und wir haben auch gesehen, dass es Gott nicht um Trümmer geht. Es geht ihm nicht darum, ich will den Menschen jetzt unbedingt eins reindrücken, sondern schlussendlich geht es ihm darum, Beziehung wiederherzustellen zu den Menschen, und das liegt ihm auf dem Herz. Wir haben auch die Verheißung gehabt, dass er seinen Geist wird ausgiessen. Das ist auch das, was wir am Pfingsten jedes Jahr auch feiern dürfen, die Ausgiessung vom Heiligen Geist. Und jetzt schauen wir uns heute die letzten Vers von dem Joel-Buch an. Und ich wollte euch gerade einladen, mit mir den Text mitzulesen. Und zwar habe ich ihn jetzt nicht ganz eingeblendet, sondern ihr könnt es selber in euren Bibeln oder euren Bibel-Apps mitlesen. Und zwar in Joel 4, 15 bis 21. Je nach Bibel ist die Kapitel-Einteilung ein bisschen anders. Es kann also auch sein, dass es bei dir in Kapitel 3 steht. Sonne und Mond haben sich verfinstert und ihren Glanz haben die Sterne verloren. Und der Herr wird brüllen vom Zion und von Jerusalem her lässt er seine Stimme erschallen und Himmel, Erde erbeben. Der Herr aber ist Zuflucht für sein Volk und eine Burg für die Israeliten. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der auf dem Zion wohnt, auf meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden nicht mehr hindurchziehen. Und an jenem Tag triefen die Berge vom Saft der Trauben und die Hügel fließen von Milch. Und in allen Flussbetten von Juda strömt Wasser und eine Quelle geht aus vom Haus des Herrn und tränkt das Akazientale. Ägypten wird verwüstet und Edom wird zur öden Wüste wegen der Gewalttat gegen die Judäer. Denn sie haben unschuldiges Blut vergossen in deren Land. Juda aber wird für immer bleiben und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut für unschuldig erklären. Noch habe ich es nicht für unschuldig erklärt. Und auf dem Zion wohnt der Herr. Wir haben es ja in diesen Prophetenbüchern häufig mit verschiedenen Zeitperioden zu tun. Und das ist etwas, das kann manchmal beim Lesen von diesen Prophetenbüchern ein bisschen knifflige Angelegenheit sein, um herauszufinden, bezieht sich das jetzt auf die Vergangenheit, bezieht sich das auf die Gegenwart, bezieht sich auf eine nahe Zukunft, oder eine weite Zukunft. Und manchmal kann es auch vorkommen, dass sich etwas, was man liest, auf zwei Zeitperioden gleichzeitig bezieht. Zum Beispiel auf etwas, das relativ unmittelbar eintrifft, aber etwas, das dann auch gleichzeitig in eine sehr weite Zukunft auch nochmal passieren wird. Wir erinnern uns ja, wir haben im Joel-Buch den Begriff «Der Tag des Herrn». Und an dem Tag des Herrn, das ist ein Begriff, der in der Bibel ja noch etwa mal vorkommt, da haben wir gesehen, in dem Joel-Buch, im Kapitel 1, dass mit dem Tag des Herrn ganz konkret die Heugümperplage gemeint ist, die in der Vergangenheit liegt. Da hast du gesagt, da war der Tag des Herrn gewesen. Und doch haben wir schon dort verschiedene Hinweise verstreut gehabt, dass auch eine ferne Zukunft damit gemeint ist, mit dem Tag des Herrn. Das Buch hat ja so angefangen, Heugümperplage, und es ist so richtig bildhaft beschrieben, wie der Himmel verdunkelt worden ist von diesen Lauten, von lauter Heugümper. Der Himmel hat sich verdunkelt als Gericht gegen die Israeliten, weil sie Gott untreu geworden sind. Aber Gott hat ihnen die Möglichkeit gegeben, gesagt, hey, kehret um. Und trauert und kommt zu mir. Und das haben sie gemacht, sie sind umgekehrt und die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt worden. Und jetzt am Ende vom Buch verdunkelt sich der Himmel schon wieder. Sonne und Mond verfinstert sich. Die Sterne verlieren ihren Glanz. Tja, was ist jetzt? Wiederholt sich das Ganze wieder mit den Heugümpern? Und dann sehen wir, nein, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Der Herr ist Zuflucht für sein Volk und eine Burg für die Israeliten. Warum ist das so? Schauen wir mal den allerletzten Vers von dem Kapitel 4, oder eigentlich vom Joel-Buch insgesamt an. Da steht, auf dem Zion wohnt der Herr. Ja, auf dem Zion im Tempel. Da ist Gott präsent, da ist Gott anwesend und er steht den Israeliten bei. Wieso steht er ihnen bei? Weil sie Buße da haben, weil sie es ernst gemeint haben, weil sie mit ganzem Herzen umgekehrt sind. Man hat einerseits Gottlosigkeit, wo Israel an den Rand vom Ruin getrieben hat. Ja, sie haben nichts mehr zu essen gehabt, sie sind, und das lesen wir da auch in unserem heutigen Bibeltext, sie sind von den umliegenden Völkern verspottet worden, sind von den umliegenden Völkern ausgebeutet worden. Und man lesen sogar, ja, dass auch unschuldige Israeliten umgebracht worden sind. Tja, das ist eigentlich die Folge von der Gottlosigkeit von den Israeliten. Und dann haben wir aber auch Gottes Treue auf der anderen Hand. Gottes Treue heisst, dass Gott wieder auf der Seite der Israeliten ist. Und dann haben wir wieder das schöne Bild, das kann man sich so richtig gut vorstellen, wie eigentlich Gott wie ein Leu für Israel einsteht. Und der Herr wird brüllen von Zion. Man darf ja nicht vergessen, dass, wenn man das so liest, denkt man, ja, was ist das jetzt? Warum verlieren sie immer ihr Land, wenn sie untreu sind? Und etwas ganz Zentrales im Alten Testament, das wir im Kopf haben, ist, dass der Landbesitz, dass sie das Land in Besitz nehmen, dass sie dort wohnen, dass sie sich dort ausbreiten, ist an Bund mit Gott gekoppelt. Das ist verlinkt. Und in den Zeiten, wo das Volk, sagen wir mal im Großen und Ganzen, sagen wir mal unter der Königsherrschaft von David oder auch vom Salomo teilweise, wo sie den Bund gehalten haben mit Gott, da ist es ihnen gut gegangen. Da ist es ihnen gut gegangen, sie haben genug zu essen gehabt und Gott hat sie damit beschenkt, dass sie ja, ein grosses Land haben dürfen haben und sich ausbreiten. Ja, denken wir erst über das Land nach. Welche Formulierung wird amix benutzt, um das Land, wo sie sich niedergelassen haben, zu beschreiben? Schon ganz am Anfang, erstes Buch Mose, wo die Verheißung ist, hey, ihr dürft mal das Land besitzen. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Die Gottestreue führt dazu, und das lesen wir dann in Vers 18, dass wir da ein richtiges, man könnte vielleicht sagen, fast ein Buffet aufgebaut bekommen. Wir sehen da, wo es steht im Vers 18, und an jenem Tag triefen die Berge vom Saft der Trauben, von der Weintrauben, und die Hügel fließen über von Milch, und in allen Flussbetten von Juda strömt Wasser. Das heisst, dass da nicht nur die geistliche Wiederherstellung der Israeliten Realität geworden ist, durch ihre Umkehr, indem sie Buße da haben und vor Gott gekommen sind, ihn angebetet haben. Nein, wir sehen auch, dass es eine Wiederherstellung gibt von dem, was sie zum Leben brauchen. Einerseits geistliche Wiederherstellung, aber auch von dem, was sie zum Leben brauchen. Und sogar darüber hinaus. Und wenn wir schauen, das ist auch nicht nur das Essen, das wieder hergestellt wird, ja, also die Weintrauben, die da richtig in Fülle wieder Frucht tragen. Nein, wir lesen auch davon, und das kann manchmal auch ein bisschen irritieren für moderne Ohren, moderne Augen, dass Gott mit den umliegenden Völkern abrechnen wird. Tja, was muss man sich darunter vorstellen? Ja, da geht Gott ins Gericht mit den Ägyptern und den Edomitern, was man da lesen. Und man muss sich jetzt vorstellen, was wahrscheinlich bei den Israeliten abgegangen ist, oder? Ihnen ist es eh schon schlecht gegangen und sie sind permanent von diesen umliegenden Völkern bedrängt worden. Und Gott hat das auch zugelassen, weil die Israeliten mit ihm den Bund gebrochen haben. Kann man sich richtig vorstellen, wahrscheinlich, dass die Israeliten ja, einen ziemlichen Zorn, vielleicht sogar Hass, diesen Völkern gegenüber empfunden haben und wahrscheinlich auch Rachegedanken gehabt haben. Ja, diesen Völkern, denen müssen wir es irgendwann mal zeigen. Aber Gott schreitet da wie rein, sagt, hey, schaut mal, ich kümmere mich nicht nur darum, dass ihr wieder Essen habt, dass ihr wieder Nahrung habt, sondern, hey, mit Ägypten, mit Edom und wie sie alle heißen, die umliegenden Länder, mit denen, sagt Gott, mit denen will ich abrechnen. Und mit, da ziehe ich Position für euch. Und ich denke, das ist etwas, wo man sich noch gut reinversetzen kann. Ich denke, jeder hat das schon erlebt, oder? Wo man in einer Position ist, die so ungerecht ist. Oder du denkst, hey, das darf nicht wahr sein. Wie kann so eine schreiende Ungerechtigkeit überhaupt, wie kann das überhaupt sein? Und am naheliegendsten ist ja häufig, dass man dann das Heft selber in die Hand nimmt und auf eigene Faust geht abrechnen. Man fängt da irgendwelche Rachepläne schmieden oder so. Ja, was sagt Gott zu diesem Thema? Er sagt, hey, schaut mal, ich kümmere mich um die Ungerechtigkeit und ich schaue, dass ich Gerechtigkeit bekomme. Und das sehen wir nicht nur im Buch Joel, das sehen wir auch im Römerbrief. Römerbrief einweg, so viele wichtige Inhalte drin. Kapitel 12, 19, da sagt der Paulus, hey, rächt euch nicht selber, Ich lese vor: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das Unrecht zu rächen ist meine Sache. Ja, sehr eindrücklich, dass Gott nicht nur sich um die Nahrungsmittel kümmert, sondern auch um die schreiende Ungerechtigkeit. Ja, wo die umliegenden Völker sich bedient haben, an den Israeliten, an ihrem Land, an ihrem Schatz. Aber wenn wir jetzt einmal zurückgehen zu diesen Nahrungsmitteln, da steht: Die Berge triefen vom Saft der Trauben. Und jetzt müssen wir eins sehen, nachdem die Heugümper über die Nahrungsmittel herzogen ist. Wir haben ja gelesen, im allerersten Kapitel ist es, glaube ich, dass die ganzen Weinreben sind völlig zerstört gewesen. Und jetzt der Kontrast. Die bildhafte Sprache, dass die Berge triefen vom Saft von der Trauben, finde ich sehr eindrücklich. Kann man sich fast nicht vorstellen. Und was eben sehr interessant ist, das Gericht von Gott an den Israeliten, die Verwüstung von der Pflanzen, Verwüstung von der Nahrung, hat die innere Haltung, die innere Herzenshaltung von den Menschen gespiegelt. So wie es in ihren Herzen ausgesehen hat, hat es auch, bildhaft gesprochen, schlussendlich bei ihren Pflanzen, bei ihrer Umgebung ausgesehen. Ja, da war Zerstörung, da war Zerbrochenheit. Und was heisst das jetzt im Umkehrschluss, wenn wir da lesen, dass die Nahrungsquelle wieder aufblüht, dass das Zeug im Saft ist und sogar über den alten Stand wahrscheinlich rausgeht? Hey, da sehen wir, da ist reiche Segen, wo Gott über dem Volk ausgüsst. Und ich glaube, man kann da sagen, dass das auch ihre Herzenshaltung widerspiegelt. Die Hügel fließen über von Milch. Ich habe es gerade vorher schon mal angesprochen. Das Land mit Milch und Honig, das ist etwas, was ganz häufig kommt im Alten Testament. Und ich bin überzeugt, dass der Begriff Milch, dass es immer gerade auch anklingt an die Verheißungen, die ans Volk ergangen ist. Und dann lesen wir da, hey, die Milch, die fließt wieder. Eure Landverheißung, die gilt wieder. Und wann passiert das? Vers 18. An jenem Tag wird das passieren. Ja, wieder der jene Tag, wo man sich auch wieder als moderner Leser würde wünschen, hey, aber da können wir doch ein bisschen, wäre doch schön, wenn es ein bisschen genauere Zeitangabe ist. Aber wahrscheinlich ist damit gemeint, dass eben einerseits die Schäden von diesen Heugümpern ersetzt wird und sogar übertroffen werden, aber, und das habe ich am Anfang gemeint mit der zwei Zeitperioden, dass auch darüber raus etwas gemeint ist. Und zwar ein Zeitpunkt, wo die neue Schöpfung uns das Ende der Zeit beschreibt. Also ein Zeitpunkt, wo von unserer Perspektive 2021 auch noch vor uns liegt. Also eine Zeitperiode sehr weit in der Zukunft, vom Joel aus gesehen. Und wenn wir die Bibel nehmen und zum Schluss blättern, dann kommen wir in die Offenbarung. Und wenn wir in der Offenbarung auch noch praktisch ins letzte Kapitel blättern, oder die letzten zwei, Kapitel 21 und 22, dann finden wir ein paar Hinweise darauf, was uns am Ende der Zeit erwartet. So habe ich das hier mitgenommen. Okay, die richtige Folie. Okay. Wir hören aufmerksam zu. Es gibt keine Folie für das, ist nicht weiter schlimm. Wiederhol nochmal, Offenbarung 21, 22. Was haben wir da? Da lesen wir von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde und zudem ein neues Jerusalem, wo Gott wohnt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem. Und von dort raus, wenn wir uns das wieder bildhaft vorstellen, von da aus geht ein Fluss raus. Aus dieser Stadt ein Fluss mit lebendigem Wasser. Und an diesem Fluss hat es Bäume, die wiederum Früchte tragen, die wiederum eine besondere Bedeutung haben. Auf jeden Fall macht uns das Buffet, das wir hier bei Joel 4 haben, das Buffet mit den Nahrungsmitteln, das Lust macht, zum, wo man sich das richtig vorstellen kann, mit diesen Nahrungsmitteln, mit der Fruchtbarkeit, mit dem Segen. Können wir uns vorstellen, wie ein bisschen als Preview, als Vorschau, ja, was uns auch erwartet am Ende der Zeit. Für die, die mit ganzem Herzen zu Gott umgekehrt sind und mit ganzem Herzen ihm nachfolgen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, denke ich, dass du würdest sagen, hey, also look, ich bin zwar jetzt schon mit Gott unterwegs, aber es wäre jetzt ein bisschen übertrieben, zu sagen, dass jetzt jeden Tag in meinem Leben Milch und Honig fließt, bildlich gesprochen. Ja, also da ist nicht alles tiptop, da gibt es Probleme, da gibt es Schmerzen, da gibt es Leiden. Tja, und vielleicht gibt es vereinzelt Tage, wo du zurückschauen musst, wo du sagen am Abend liegst du im Bett, und sagen, doch, das war ein guter Tag, ein Tag, wo ich das Gefühl hatte, hat mich Gott auch reich gesegnet. Hey, und das ist super, da kann man dankbar sein, kann man Gott im Gebet dafür danken. Aber eine hundertprozentige Garantie, dass jeder Tag so wird, das gibt es dann doch nicht. Es gibt in der christlichen Szene leider ein paar Kirchen, die ein sogenanntes Wohlstandsevangelium predigen. Auf Englisch heisst es Prosperity Gospel. Und die Message, die Inhalt von dieser Theologie sind im Sinn von, hey, wenn du ein guter Christ bist, dann verspricht dir Gott viel Gesundheit, viel Reichtum, und zwar also Reichtum mit Geld und allem, und Wohlstand. Darum heisst es auch Wohlstandsevangelium. Man könnte jetzt auf die Stelle bei Joel umgemünzt sagen, hey, wenn du Gott treu bist, dann erwartet dich im jetzigen Leben überflüssende Weinberg und Ströme von Milch und Honig, je mehr du glaubst. Tja, aber ist das wirklich so? Wird es uns in unserem Leben immer sehr gut gehen? Ja. Vers 18, an jedem Tag triefen die Berge vom Saft der Trauben. Am Tag, wo vor uns liegt, am Tag, wo Gott alle Tränen abwischen wird, das ist auch in der Offenbarung ein ganz bekannter Vers, wo Gott alle Tränen abwischen wird in Zukunft. Und es kein Leiden mehr gibt, keine Schmerzen mehr gibt. Ab dem Tag, der liegt noch vor uns. Denken wir doch an das Leben von Jesus. Hey, perfekter Mensch, weil er gleichzeitig Mensch und Gott war, keine Sünde begangen hat. Und wie viel Schmerzen und Leid und Enttäuschungen er hat schon erleben. Und dann auch all die Apostel und Jünger nach ihm. Tja, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass jeder Tag im Sinn von Wohlstand, im Sinn von Reichtum, ein völliger Knaller war. Und darum schreibt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, 21, 22, schreibt er etwas Spannendes zu der Schöpfung. Dort sagt er, die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die gesamte Schöpfung seufzt unter ihrem Zustand. Und das heisst ja nicht, dass Gott nicht im jetzigen Moment eingreifen kann, dass er heilig machen kann. Nein, das passiert. Er kann in die Realität eingreifen, in unser Leben. Er kann Leute heilen. Er kann Wunder tun. Und das sozusagen wie als Vorgeschmack von dieser Herrlichkeit, die wird sein. am Ende der Zeit. Als Vorgeschmack von dem Reich Gottes, das sich jetzt schon ausbreitet. Und der Fokus von unserem vergänglichen Leben jetzt sollte also nicht darauf sein, möglichst auf Gesundheit, Reichtum und Wohlstand zu setzen, darauf zu bauen, sondern die Hoffnung, die wir durch Gott haben und die auch da im Joel-Buch beschrieben ist, wie an jenem Tag. Ja, das ist ein Tag in der Ewigkeit. Da ist die Ewigkeit damit gemeint, wo das dann alles wird eintreffen. An dem Tag, wenn Himmel und Erde neu geschaffen wird, wie es die Offenbarung sagt. An dem Tag, wenn die Weinberge überfließen und Milch und Honig fließt. Vielleicht durchlebst du gerade so einen Lebensabschnitt, wo du gerade sehr herausgefordert bist. Und da lade ich dich wirklich ein, den Trost nicht im Reichtum oder Gesundheit zu suchen, sondern bei Gott im Gebet, bei ihm, im Gebet zu Gott, in seinem Wort, in der Bibel. Und ich glaube, dass so die letzten Verse vom Joel-Buch, das Buffet, wie ich es genannt habe, wie ich es betitelt habe, dass das wie als Erinnerung, eine Erinnerung ist für die Verheißung, was wird sie in Ewigkeit, was noch Gott für uns wird parat haben. Egal wie negativ die Schlagzeilen der Zeitung sind, ja, man kann, wo man wie denkt, hey, ein Tag schlechter als der andere, da können wir völlig hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Auch wenn wir es nicht in dem Leben vielleicht werden erleben, die Zukunft in Ewigkeit ist ein Licht, so ein starkes Licht am Horizont, das uns durch schwierige Abschnitte durchtragen kann. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Was ist das? Eine Baustelle. Was hat das jetzt mit einer Baustelle zu tun? Wann hast du dich das letzte Mal geärgert an einer Baustelle? Da muss ich gar nicht lange überlegen. Ich denke, alle hinteren Leimetaler würden gerade sagen, die Baustelle zwischen Ettiger und Asch. Und ich als Ettiger tu mich noch häufig mal über die Baustelle ärgern, die bis 2021 wird sein und wo eigentlich wie der Zugang zu der Autobahn ein bisschen einschneidet. Man muss sich dann immer gut überlegen, wann fahre ich los? Von Mitternacht bis Mittag kommt man von Ettigen nach Aesch, aber von Mittag bis Mitternacht kommst du nur von Aesch nach Ettigen. Und wenn du vorher auf der Autobahn willst, stehst du vielleicht in Terwil und in Rheinach 20 Minuten im Stau, vielleicht sogar noch länger, wenn es blöd kommt. Richtig mühsam. Aber ich habe das Ziel vor Augen. Ich weiß, ich bin zuversichtlich, dass die Baustelle, die wird über den alten Stand rausgehen und übertreffen, was vorher war. Das wird eine tolle Strasse werden. Das wird eine erneuerte Strasse sein, wo nicht mehr eine Buckelpiste ist, sondern schön glatt, schön gleichmäßig. Aber bis dahin müssen wir uns noch gedulden in Vorfreude, auch wenn es manchmal mühsam ist. Das heisst, die hinteren Leimetaler, wenn man so will, die haben eigentlich schon eine glänzende Zukunft vor sich, wenn dann die Strasse wieder aufgehen wird und man kann jederzeit auf die Autobahn fahren. Tja. Aber noch ist es nicht so weit. Wir sind immer noch in dem Moment, wo es mühsam ist. Aber wo das Ziel vor Augen ist. Und mit diesem Ausblick sind wir eigentlich jetzt auch beim Buch von Joel als Ende angelangt. Und zwar mit dem Ausblick, jetzt da nicht bei einer Baustelle auf der Strasse, die fertig ist, sondern der Ausblick, es ist jetzt noch anstrengend, es ist jetzt noch Leiden, es ist nicht immer jeden Tag 100% toll. Aber wir haben einen Ausblick auf die Ewigkeit. Wir haben einen Ausblick auf die neue Schöpfung, wo wir lesen, wo Berge über, wo triefen vom Saft, von der Weintrauben, wo Milch fließt, wo Segen ist. Aber wir müssen uns jetzt noch mit Baustellen umschlagen. Aber es ist auch eine Phase, wo noch Zeit ist. Die Zeit ist für Umkehr. Ich habe extra ein Bild rausgesucht, wo ein Umleitungspfeil drin ist. ja, wo es die Möglichkeit gibt, den Pfad zu ändern, den man eigentlich eingeschlagen hat. Es ist nicht spät, wie die Israeliten, wie sie, haben müssen zum Tempel gehen oder wollen zum Tempel gehen, um vor Gott Buße zu tun. Ja, da ist es wie auch da bei der Baustelle noch möglich, einen anderen Weg einzuschlagen. Und für die, die an Gott glauben, ihm vertrauen, da liegt die Aufgabe da drin, in dieser Baustelle, in ein Licht zu sein und wie der Umleitungspfeil, wie der Arbeiter da hinten dran steht, darauf hinzuweisen, hey, da geht es lang. Da geht es lang. Und wenn ihr da lang fahrt, werdet ihr schlussendlich zum Ziel kommen. Da werdet ihr zum Ziel kommen. Ja, es ist unsere Aufgabe, der Welt schmackhaft zu machen, wie viel Reichtum, wie viel Segen, wie viel Verheißung und Rettung in der Ewigkeit mit Gott liegt. Wir haben ja gelesen, dass der Herr eine Zuflucht und eine Burg ist. Und ich habe gedacht, ich will die Predigt und auch die Predigtreihe jetzt, die vier Teile, abschliessen mit ein paar sehr passenden Vers vom Psalm 46. Psalm 46, wollte ich ein paar Vers vorlesen. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Amen.